Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen sind voll und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Mit einem Mailänder, Aperitivo oder einem kleinen Umweg in Venedig. Einmal einsteigen und sitzen bleiben. Die SBB chauffiert sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Heute bei «Apropos» endlich nicht mehr heiss. Wir haben diesen Sommer viel über Hitze geredet. Wirklich viel. Über einen Rekord am anderen, über Trockenheit, über tiefe Seepegel und vollere Notfallstationen.
Vor allem für ältere und vulnerable Menschen kann Hitze gefährlich werden.
Es ist ja seit Wochen heiss, es ist seit Wochen trocken.
Hitzewelle.
Die Hitzewelle macht den Sportlern zu schaffen.
Kaum ist die eine Hitzewelle in der Schweiz vorüber, bricht schon die nächste an.
Mit der Hitze und der Trockenheit, die dem Land in diesem Sommer zugesetzt hat.
Wir müssen uns dauerhaft auf häufigere Hitze- und Trockenperioden einstellen.
Jetzt sind die grossen Hitzewellen voraussichtlich vorbei. Darum wollen wir zurückblicken. Was war da genau los in den letzten 3 Monaten? Ist das neue Normal? Und können wir respektive kann sich die Natur in den nächsten Wochen und Monaten davon irgendwie erholen? Die Antwort darauf hat Martin Steinegger, Wissensredakteur mit Schwerpunkt Wetter und Klima. Und hier bei uns für eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Martin.
Hoi Alex.
Ein Sommer von der Rekord. Ich habe es schon gesagt, ich habe persönlich meine Aufenthaltstour im See gebrochen, um Längen. Und du, hast du einen Rekord aufgestellt?
Nein. Ich kann eigentlich, ganz ehrlich, ich bin am Schluss nicht mehr im See, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe das so trist gefunden. Das wenige Wasser, die vielen Algen. Es war sehr warm gewesen. Darum, ja, also ich habe am Schluss so ein bisschen meine Freude verloren am Baden im See. Aber klar, also wahrscheinlich haben ein Haufen Leute sehr viel Zeit verbracht im Wasser, was ja auch völlig verständlich ist.
Ja. Und man muss ja auch sagen, es war ein Privileg gewesen, also wer das Glück hatte, sich zwischendurch abzukühlen oder auch den Arbeitsort flexibel zu wählen, ist absolut ein Privileg gewesen, diesen Sommer. Für andere war der Sommer sehr beschwerlich gewesen, bis gefährlich. Kurz und knapp, ist es der heißeste Sommer der Geschichte? Kann man das mit Sicherheit sagen?
Ja. Also das kann man jetzt mit sehr höherer Gewissheit sagen, weil es geht ja nur noch ein paar Tage, bis der Sommer, der meteorologische Sommer, vorbei ist. Der meteorologische Sommer ist immer Juni, Juli und August. Und anhand von der Wetterprognose sieht man jetzt eigentlich, was da noch für Temperaturen kommen. Und dann kann man das berechnen. Und so wie es jetzt aussieht, wird der Sommer der heißeste werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Schweiz. Er wird mit einer Durchschnittstemperatur, also die Meteorologen berechnen immer Durchschnittstemperaturen, berechnen, dann kann man das sehr gut vergleichen über lange Zeiträume hinweg im Klimatologischen. Und der Sommer wird so eine Durchschnittstemperatur haben, die so zwischen 3,2 und 3,4 Grad höher liegt als Klimanorm. Also so die Durchschnittstemperatur, eben, die werden berechnet aus allen Tagesmitteltemperaturen, da wird so ein Schnitt daraus konstruiert. Und da sind wir eben so die 3,2 bis 3,4 Grad über dem Normalen. Und damit schlägt der Sommer 2026 der bisherige Spitzenreiter. Das ist ja der legendäre, damals als Jahrhundertsommer bezeichnete Sommer 2003 gewesen. Mhm. Der wird jetzt auf Platz 2 verdrängt. Ja, das kann man schon mit relativ höherer Sicherheit sagen.
Ich glaube, es dürfte die wenigsten überraschen, weil das Wort Rekord ist diesen Sommer relativ viel gefallen in den Schlagzeilen, aber auch einfach im Kaffeegespräch. Kannst du uns ein paar von den eindrücklichsten Rekorden aufzählen?
Ja, also die Liste, die ist wirklich schwindelerregend lang. Ich habe es jetzt gerade heute Morgen noch mal angeschaut. Man weiss kaum, wo anfangen und wo aufhören. Also vielleicht, was sehr markant war, ist jetzt nebst der Durchschnittstemperatur, was ein bisschen ein abstrakter Wert ist, wo man sich nicht so etwas wirklich darunter vorstellen kann, oder sind die Hitzetage. Oder ein Hitzetag ist ja dann erreicht, wenn im Verlauf von einem Tag die Temperatur auf 30 Grad oder höher steigt. Und wir haben jetzt in dem Sommer, also in diesen 3 Monaten, haben wir vor allem in der Nordwestschweiz, Nordschweiz, Westschweiz, haben wir über 60 Hitzetage gehabt. Und das ist extrem viel. Man muss sich das vielleicht ein bisschen, um das einordnen, oder? Wenn man zurückgeht, in die 60er, 70er, 80er Jahre vom letzten Jahrhundert, ist ein Sommer mit 3, 4, 5 Hitzetagen heiss gewesen. Oder? Also das zeigt die Auswirkung vom Klimawandel. Also die 60 Hitzetage, das ist eine Hausnummer, das ist auch deutlich mehr, als das wir im Sommer 2003 hatten. Dann, was natürlich auch markant war, sind die Höchstwerte, die wir erreicht haben. Aus meiner Sicht fast am bemerkenswertesten war die Juni-Hitzewelle. Magst du dich erinnern? Das war die erste Hitzewelle, in der wir wirklich geschwitzt haben, wie verrückt.
Und uns einfach noch nicht gewöhnt waren.
Genau, die sehr früh gekommen ist. Oder? Das ist in der zweiten Juni-Hälfte. Und dort sind ja die Höchsttemperaturen in Basel auf 39 Grad gestiegen. Und das ist etwas, was man so in dieser Art noch nie gemessen hat. Also bis zu dem Zeitpunkt sind die absoluten Höchstwerte dort so 36, 37 Grad gewesen. Also das ist pulverisiert worden, regelrecht. Und nicht nur einmal, sondern an mehreren Orten mehrfach. Oder? Und da kann man vielleicht noch den zweiten markanten oder den dritten markanten Wert kann man noch rausziehen. Das war Ende Juli gewesen, bei dieser Hitzewelle. Dort ist jetzt Basel 39,7 Grad gemessen worden, also fast 40 Grad. Das war kein Allzeitrekord gewesen für die Alpenortzeiten, sondern er ist einfach egalisiert worden. Die Temperatur haben wir in Genf schon mal gehabt. Im Juli 2015 war das. Aber man sieht, oder? Also bis es 40 Grad ist, das ist nur eine Frage von der Zeit, oder? Bis wir dann den Wert auch werden erreichen auf der Alpen-Nord-Seite. Ja.
Es war zudem allem auch außerordentlich trocken, oder? Also, es war unübersehbar in der Landschaft draussen. Haben wir auch diesen Rekord jetzt verzeichnet?
Ja, dort ist es ein bisschen anders. Es hat ja so, Mitte August hat das Wetter ja gewechselt. Wir haben alle gemerkt, oder? Es ist teilweise ziemlich ergiebig regnen gekommen, es sind Kalbfronten gekommen, es hat Gewitterregen gegeben. Und das führt dazu, dass der Sommer in der Gesamtbilanz, also immer, wenn man wieder Juni, Juli, August anschaut, oder? Dass der Sommer eben nicht der trockenste seit Messbeginn wird sein. Es gibt noch eine Chance, dass das in der Nordwestschweiz, also im Raum Basel, wird der Fall sein. Dort ist der Sommer immer noch der trockenste. Der bisher trockenste dort war 1949, also das wird noch ein bisschen knapp. Aber sonst haben die Niederschläge bewirkt, dass die Bilanz sich ein bisschen aufgebessert hat. Man muss aber auch sagen, oder, es ist eigentlich nur eine solche statistische, nicht eine Spielerei, aber es ist mehr etwas für die Statistiker. Oder, weil die extrem lange Trockenheit kombiniert mit dieser Hitze, also die Schäden sind natürlich angerichtet gewesen. Und wo dann die Niederschläge gekommen sind, klar, das hat das ein bisschen gelindert. Aber nichtsdestotrotz, also es ist, auch wenn es die Statistik nicht ganz so sagt, es ist ein extrem trockener Sommer gewesen.
Ja. Genau. Über die Schäden und die Folgen und auch die Erholung von dem Sommer reden wir dann nachher noch ein bisschen vertiefter. Ich würde zuerst gerne ganz banal wissen, warum. Also was ist in dem Sommer los gewesen?
Also einfache Antworten gibt es nie bei Wetter und Klima, das weißt du. Aber es kristallisieren sich so drei Hauptfaktoren heraus, die zur Entstehung von dem Sommer geführt haben. Ich denke, man wird das noch müssen vertieft anschauen. Es wird sicher auch noch Studien geben, die sich mit dem beschäftigen werden. Aber es sind sicher drei Faktoren. Das erste ist die Klimaerwärmung, die eine maßgebliche Rolle spielt. Das zweite ist, was wir vorher angesprochen haben, Trockenheit, / Verdunstung, was sehr wichtig war bei der Entstehung des Sommers. Und das Dritte sind die Wetterlagen, also die grossen Wetterlagen, die sich über Europa eingespielt haben. Das sind die drei Hauptfaktoren.
Ich würde Sie gerne noch ein bisschen konkretisieren. Also jetzt der zweite Faktor, Trockenheit. Was hat die genau mitgespielt?
Also dort muss man sogar noch deutlich weiter zurückgehen. Oder? Also die Trockenheit hat eigentlich nicht im Sommer angefangen in der Schweiz, sondern die hat schon im Dezember 2025 angefangen. Das vergisst man oft, wenn man dann so auf den Sommer fokussiert, vergisst man, dass das so längere Zeiträume sind, wo das aufbaut, so eine Trockenheit. Oder? Also der Dezember war sehr trocken, sehr schneearm gewesen. Wir haben in den Alpen hat nicht viel geschneit. Oder? Es hat so ein bisschen die Schneeschicht gefehlt, die dann im Frühling mit dem Schmelzwasser eben auch Flüssigkeit in die Gewässer abgibt, oder? Was eine Trockenheit kann lindern. Der Januar war trocken gewesen, da hat es im Februar mal kurz ein bisschen eine Woche lang geschneit. Das hat aber nicht gelangt, um das zu kompensieren. Und dann ist es eigentlich März, April, Mai, Juni, Juli. Also die Monate sind eigentlich im Großen und Ganzen all deutlich zu trocken gewesen. Das heisst, die Trockenheit die hat sich aufgebaut über einen sehr langen Zeitraum. Ja, und dann ist halt dann der Hochsommer gekommen, Ende Mai bereits die erste Hitzeperiode mit über 30 Grad. Und dann hat sich das verstärkt. Und darum ist es wichtig, dass man eben die langen Zeiträume anschaut und nicht nur jetzt gerade die Sommermonate, die einfach am Schluss noch sozusagen eins oben drauf gegeben haben. Oder?
Und das, was ich in einem Text von dir gelernt habe, hat dann quasi auch zu so einer Schlaufenwirkung geführt, oder? Kannst du das schnell erklären?
Genau, das ist die sogenannte Feedback-Schleife. Und zwar geht es dort konkret um Trockenheit und Verdunstung, also um die Auswirkungen von diesen beiden Faktoren. Das ist ein Begriff, den nicht ich erfunden habe, sondern der stammt von der Sonja Seneviratne, Klimaforscherin von der ETH Zürich. Und zwar besagt eigentlich die Feedback-Schlaufe, dass sich die Trockenheit und Verdunstungsfaktoren gegenseitig aufschaukeln. Also unter normalen Bedingungen hat man am Boden, in der Vegetation, in den Wäldern, hat man ein gewisses Mass an Feuchtigkeit. Oder auch im Sommer, das regnet und dann ist das dort gespeichert. Und wenn dann eine Hitzewelle kommt, oder wenn es hochkommt mit heissen Temperaturen, dann geht ein relativ grosser Teil von dieser Feuchtigkeit, die gespeichert ist, geht in die Atmosphäre und wird dort verdunstet. Und die Verdunstung führt dazu, dass der Temperaturanstieg eben nicht so ganz extrem ist. Das heisst, man hat dann eben Temperaturen von 33, 34 Grad, 32 Grad. Das ist auch heiss, aber das ist nicht so mega extrem. Oder? Und je trockener das es ist, also eigentlich je weniger Feuchtigkeit das man hat in den Pflanzen, in den Böden, desto weniger kommt der Effekt zum Tragen und dann kippt er eben ins Gegenteil. Das heisst, das Hochdruckgebiet kommt und die Hitze und die Sonne, die kommt, bewirkt eigentlich, dass die Temperatur sofort in die Höhe schnellt. Oder es gibt keinen bremsenden Effekt. Und das haben wir vor allem in der Nordwestschweiz, in der Nordschweiz, auch in der Westschweiz, teilweise auch im Zürcher Unterland im Verlauf des Sommers sehr, sehr gut gesehen. Also die Temperaturen sind bei jeder Hitzewelle sind die höher rauf, oder? Mhm. Sofort auf 36, 37, 38 Grad gestiegen.
Mega gümp gemacht,
genau,
oder?
So genau, und dort spielt eben die sogenannte Feedback-Schleife, die spielt eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Ja.
Du hast eben auch den Faktor Klimawandel genannt. Ich meine, es gibt sehr viele Klimaforscherinnen und Klimaforscher, die sich mit so Szenarien beschäftigen, die die publizieren. Inwiefern ist so ein Sommer, wie wir ihn jetzt erlebt haben, auch ein Stück weit vorausgesagt worden?
Ja, also Klimaexperten, zum Beispiel Reto Knutti von der ETH, die sagen ganz klar, das entspricht genau dem Szenario, wo sie präsentieren. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit 20, 30 Jahren. Also niemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, kann eigentlich herstehen und kann sagen, jetzt sind wir aber überrascht worden. Weil es ist überhaupt nicht überraschend. Das ist eigentlich exakt das, was die Wissenschaft vorhersagt. Oder? Und der Hitzesommer steht ganz klar unter dem Eindruck vom Klimawandel. Klimawandel, der sich im Alpenraum ja besonders stark bemerkbar macht, der etwa doppelt so stark sich bemerkbar macht, also so im globalen Durchschnitt. Oder? Die Experten gehen ja darum davon aus, dass eigentlich ab der zweiten Hälfte von dem Jahrhundert, also etwa 2050, 2060, jeder zweite Sommer so heiß wird sein wie der jetzt oder sogar noch heißer.
Mhm. Und das ist sakrosankt? Oder können wir da noch etwas dagegen ausrichten?
Ja, es ist, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, dann ist das Szenario sehr plausibel. Sprich, wenn man nicht Massnahmen ergreift zum Klimaschutz oder Massnahmen zum Klimaschutz verstärkt. Die werden ja teilweise schon ergriffen, es wird etwas gemacht, aber es geht halt einfach sehr, sehr langsam. Also dem zugrunde liegt ja eigentlich das Szenario, dass sich die globale Durchschnittstemperatur eben bis zu dem Zeitpunkt 2060, 2080 durchschnittlich etwa 3 Grad soll erwärmen. Und das ist halt etwa der Fahrplan, den wir haben mit den aktuellen Klimaschutzmassnahmen. Ja, also wenn man die Klimaschutzmassnahmen verstärkt, sind die Chancen relativ gross, dass man das ein bisschen runterbringt. Aber im Moment, ja, ist das der Fahrplan.
Wir sind gerade wieder zurück nach der Werbung.
Eigentlich wollten sie im Mercato di Mezzo nur kurz etwas essen. Jetzt ist es dunkel, die Gassen sind voll und der Rückweg kann warten. So beginnen italienische Spätsommerabende. Unangekündigt, spontan, ohne Ziel. Mit einem Mailänder, Aperitivo oder einem kleinen Umweg in Venedig. Einmal einsteigen und sitzen bleiben. Die SBB chauffiert sie täglich direkt nach Bologna, Mailand und Venedig. Jetzt online buchen auf sbb.ch.
Reden wir über die Folgen von dem Hitzesommer. Kannst du dich kurz ein bisschen aufzählen, was sehen wir alles und was wir alles noch nachholen jetzt auch nebst der Trockenheit?
Ja, die Folgen sind natürlich vor allem sichtbar an der Vegetation, in der Landschaft. Das sind die Wälder, die das Laub abwerfen, wo es enorme Schäden wird geben. Die werden sich aber wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren zeigen, oder? Weil der Wald reagiert ein bisschen verzögert auf das Ganze. Der Wassermangel, also die Grundwasserpegel, die sehr tief sind, die müssen sich jetzt zuerst wieder füllen. Oder? Also das geht nicht einfach so schnell, sondern da braucht es relativ intensive Niederschläge. Und die anderen Sachen haben wir gesehen, oder? Die Landwirtschaft, die enorme Probleme hatte jetzt im Verlauf dieses Jahres, also mit dem Wassermangel auf den Alpen, mit dem Vieh, das nichts mehr zu fressen hatte und nichts mehr zu trinken hatte, etc., etc., etc. Also das sind ein Haufen Faktoren, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten und auch Jahren werden wir an dem beißen, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Entsprechend hat es auch sehr viele politische Forderungen gegeben in diesem Sommer. Mein Kollege Philipp Loser hat ein ausführliches Politbüro gestaltet, um über die politischen Massnahmen zu reden. Ihr findet es im Apropos-Feed oder in den Shownotes verlinkt. Deutlich war ja schon auch, wie die Hitze vielen Menschen zugesetzt hat, oder?
Ja, das ist klar. Also ich meine, dort spielt natürlich auch noch rein, dass wir eine doppelte Belastung haben bei diesen extremen Wetterlagen, die so eine Hitze bringen. Das ist einerseits die Hitze am Tag, oder? Also das sind die 37-38 Grad. Und dann ist es halt auch so, dass in der Nacht die Temperaturen auch nicht mehr unter 20 Grad sinken, vor allem in den Städten nicht. Und das ist für den Organismus extrem belastend, oder? Und da haben wir ja auch, die Zahlen zeigen das, die liegen auf dem Tisch, haben wir eine Übersterblichkeit. Die ist in ganz Mitteleuropa und Westeuropa sehr ausgeprägt. Deutschland und Frankreich ist sie sogar extrem, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. In der Schweiz ist sie auch vorhanden. Also, so Temperaturen sind nicht gut und nicht förderlich für die menschliche Gesundheit, ganz klar. Ja.
Gleichzeitig geht es Menschen in anderen Teilen der Welt schon länger so. Ich habe auch viele so Reaktionen erlebt oder gehört, wo man gefunden hat, ja, jetzt sehen wir vielleicht auch mal die Realität, die bei anderen schon längst Realität ist. Hast du den Eindruck, der Sommer hat vielleicht auch ein bisschen wachgerüttelt für eine Problematik, die eben in gerade weniger privilegierten Ländern schon längst besteht?
Man kann es vielleicht hoffen. Ich glaube schon. Wenn man mit den Leuten redet und wenn man auch so ein bisschen Gespräche, ich bin ja Pendler, ich höre dann immer so ein bisschen, was in den Zugsabteil geredet wird.
Das ist Stammtisch, haben wir, gell?
Natürlich, das ist nicht repräsentativ, aber es zeigt doch ein bisschen die Gespräche, die stattgefunden haben. Dort habe ich schon das Gefühl, ist bei vielen Leuten so ein bisschen der Eindruck entstanden, wow, okay, was ist das? Oder geht es jetzt so weiter? Und so Fragen kommen ja auch. Also ich glaube, dort hat es schon etwas bewirkt. Ich finde den Vergleich mit anderen Ländern insofern immer ein bisschen schwierig. Das wird manchmal auch ein bisschen polemisiert, dass man sagt, ja, in Indien ist es ja 51 Grad und dort leben die Leute auch. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass wir eigentlich in einem anderen Klima leben als Indien. Also das ist ein Subtropenland und wir leben in der gemäßigten Breite. Also ich finde die Vergleiche immer ein bisschen schwierig. Also wir sind da in einer anderen Situation. Darum Umdenken, Bewusstsein, Schärfen, hoffe ich, hat stattgefunden. Ob es dann die nächste Kältephase im Herbst und die nächsten politischen anderen vielleicht Schwerpunkte übersteht, die noch werden kommen, das werden wir sehen. Es ist zu hoffen aus meiner Sicht.
Wie geht es jetzt weiter? Kann sich die Natur von diesem Hitzesommer erholen?
Ja, schon interessant. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch geführt mit einem Experten von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft von der WSL und ich habe ihn genau das gefragt, bezogen ein bisschen auf den Wald, auf Vegetation. Und seine Antwort ist klar, er sagt, ja, die Natur erholt sich. Also die Natur kann sich erholen, die kann sich auch anpassen. Die Frage ist, ob wir uns anpassen können und ob wir mit dem Tempo dieser Anpassung und mit dem Tempo dieser Erholung leben können. Oder? Das ist die Frage, oder? Weil der Mensch, speziell im Fall vom Wald, wir nutzen den Wald, oder? Als Holzlieferant, wir nutzen ihn als Freizeitraum, wo wir unsere Hobbys vollführen können. Und ja, dort ist die Frage, wie viel Geduld wir haben, oder? Bis sich, ob wir können warten, bis sich das natürlich erholt, oder ob man muss dort mit Massnahmen dafür sorgen und wie man muss dafür sorgen, dass sich das verbessert und dass das wieder neu entsteht.
Wir haben vor ein paar Wochen da auch über den Super El Niño zusammen geredet in einer Apropos-Folge. Ich mag mich erinnern, du hast damals gesagt, er könnte in der Schweiz viel Regen bringen. Ist das nach wie vor plausibel?
Das Thema kommt immer wieder, ja. Das ist also eben nochmal, wir haben es dort schon gesagt, die Auswirkungen von El Niño auf Europa, von dem Klimaphänomen, von dem pazifischen Klimaphänomen sind nicht wirklich sehr gut erforscht. Man geht eigentlich davon aus, dass es keinen wirklich direkt nachweisbaren Effekt hat oder starke Auswirkungen hat. Es hat jetzt auch Klimatologen und Meteorologen gegeben, die im Sommer gewährleistet haben, ja, hat jetzt El Niño mitgespielt oder nicht. Das ist aber alles auf recht dünnem Eis, weil man einfach eine relativ schlechte Datenlage hat. Es gibt aber tatsächlich Signale in dem Modell, und dort wird auch immer stärker daran geforscht, wo besagen, dass der Einfluss von El Niño auf das Wetter, zumindest in Westeuropa, im Winter ein bisschen deutlicher können sie als im Sommer, weil letztlich sind ja die Systeme alle miteinander verbunden. Der Pazifik, der hat nicht einfach eine Wand und dann geht das, die Meeresströmungen, die gehen weiter und auch die atmosphärischen Strömungen, die gehen um den Globus. Und dort gibt es so, wenn man das Signal anschaut, dort gibt es so die Möglichkeit, dass es tatsächlich so November, Dezember dazu führen könnte, dass es eher nässer wird, dass wir mehr Tiefdruckwetter hätten. Und das wäre natürlich eigentlich nicht schlecht, weil das würde die Trockenheit nicht beseitigen, aber es würde sicher wäre hilfreich, um die Trockenheit, die wir hier haben, zu reduzieren. Aber ob dann das tatsächlich passieren wird, das steht in den Sternen. Das werden wir dann sehen.
Und wenn wir den El Niño nicht werden spüren, gibt es etwas anderes, wo wir jetzt auch noch die nächsten Wochen und Monate jetzt von dem außerordentlichen Hitzesommer werden spüren?
Ja, es gibt einen Faktor, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir ihn werden spüren und wo sich auch sehr massiv könnte auswirken bei uns. Und zwar, der Sommer ist ja nicht nur bei uns so heiß gewesen, sondern der ist auch im Mittelmeerraum so heiß gewesen, also in Spanien, in Frankreich etc. Und das hat dazu geführt, dass das Mittelmeerwasser sich extrem aufgeheizt hat. Also wir haben vor allem im westlichen Mittelmeer haben wir Wassertemperaturen, die liegen weit über dem, was für die Jahreszeit normal ist. Ich glaube, in Mallorca hat es mal kurz sogar 32 Grad Wassertemperatur im Sommer. Ist jetzt wieder ein bisschen runter, aber grossflächig ist es immer noch sehr, 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 sehr warm in dem Mittelmeer. Und die Wärme, die wird, sobald das Tiefdruckgebiet vom Atlantik, und das passiert im Herbst, da kommen die Tiefs wieder vom Atlantik, und wenn die dann in das Mittelmeer ziehen, dann können die extrem viel Feuchtigkeit aufnehmen über dem erwärmten Mittelmeer. Und wenn dann die Tiefs wieder Richtung Alpen ziehen, oder wenn die Tiefs dann wieder Richtung Europa ziehen, was sie hin und wieder machen, dann ist es einfach das Risiko sehr, sehr gross, dass das dazu intensiven Niederschlägen kommt. Und das wiederum kann dann zu Hochwasser führen. Also es gibt so die Wetterlagen, wo man jetzt muss auf dem Radar haben, das sagen die Meteorologen. Also jedes Mal, wenn so ein Tief hinschwenkt und es tropft so dort oben in den Mittelmeerraum, dann ist so ein bisschen Alarmstimmung, und zwar durchaus zu Recht, weil das kann wirklich unter Umständen dann katastrophale Folgen haben.
Danke Martin für deine Einschätzungen.
Danke dir, Alex.
Das war es gewesen, also apropos zu dem Hitzesommer 2026. Den El Niño haben wir kurz angesprochen, aber der wird uns auf der Welt die nächsten Monate vermutlich noch viel mehr beschäftigen. Der Martin Steinegger hat auch einen ausführlichen Artikel geschrieben darüber, warum es eben der stärkste El Niño ist, den es je geben wird. Ihr findet den Artikel verlinkt in den Shownotes. Die Folge von «Apropos» hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Alex Aregger und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.